Hallo Matthias, schönen guten Morgen.
Hallo Markus. Ja, toll, dass wir uns hier im Internet treffen.
Ja, wir haben wieder große Dinge vor. Wir haben die letzte Zeit intensiv diskutiert, was wir machen können. Und jetzt treffen wir uns hier im Internet und zeichnen auf. Vielleicht möchtest du mal ein bisschen erzählen, was wir hier genau machen.
Wir haben geplant, sichtbar zu werden in Form von einem Videopodcast. Das heißt, sehr viel Audioanteil, aber haben wir natürlich auch manchmal Sachen zum Zeigen. Und dadurch wollen wir einfach Wissen to go machen. Und warum machen wir den 3-millionsten Podcast?
Ja, weil wir der Überzeugung sind, dass es doch noch einige Dinge gibt, die man tagesaktuell immer mal wieder der Lackbranche zur Verfügung stellen kann. Und wir sind beide welche, die gerne mal so ein paar Dinge experimentell auch angehen und ein paar neue Sachen ausprobieren und wollen uns einfach jetzt regelmäßig alle 14 Tage einmal treffen, über eine Videoplattform Bild und Ton aufzeichnen und das Ergebnis dann immer so Größenordnung 20, 30 Minuten über YouTube zur Verfügung stellen und als Podcast zur Verfügung stellen.
Ja, das hört sich ja spannend an. Ich bin auch ganz gespannt, weil wir wissen, denke ich, beide noch nicht, wo die Reise hingeht, aber wir machen uns auf den Weg. Und das ist auch so ein Motto, das wir unseren Klienten oder Auftraggebern immer mitgeben. Der Stillstand, das ist der absolute Tod. Wir müssen die Mitarbeiter motivieren, wir müssen selber auf den Weg gehen, wir müssen vorangehen. Und so wollen wir ein gutes Beispiel geben und einfach mal einen Schritt vorangehen.
Genau, wir haben einen Plan gemacht, was in dem Podcast passiert. Gibt also so ein kleines Drehbuch, aber eigentlich treffen wir uns regelmäßig, um so ein bisschen zu quatschen, was jeder so persönlich erlebt hat, mit Themen, die dann, wo wir der Meinung sind, dass das dann auch andere interessiert. Und wir sind natürlich immer dann im Nachgang sehr dankbar für das entsprechende Feedback, was man natürlich unterm Podcast, unterm Video dann auch sehr gerne in die Kommentare schreiben kann. Genau das gleiche, irgendwelche Wünsche. Wenn es irgendwelche Themen gibt, wo den einen oder anderen mal die Meinung von uns interessiert, dann nehmen wir solche Dinge natürlich gerne aus. Also nehmen wir gerne auf, um dann einfach mal eine halbe Stunde über so ein Thema zu quatschen.
Ja, da sind wir jetzt bei der Vorstellung. Vielleicht kennen uns noch nicht alle draußen am Äther. Ist Äther noch das richtige Wort?
Ich glaube, das
Ja.
sagt man. Ja.
Wir sind beide die Oberboomer. Das heißt, wir sind aus einer anderen Generation und dennoch denken wir, dass wir etwas zu sagen haben. Und Markus, stell dich noch mal kurz vor.
Ja, ich bin Markus Füllers. Viele Informationen findet man dann auch auf meiner Webseite www.markus-füllers-coaching.de. Ich bin seit über 35 Jahren in der Lackbranche unterwegs, habe vor vielen Jahren mal Lackiertechnik studiert, bin also von Haus aus Chemiker und habe mich dann entschieden, in die lackverarbeitende Industrie zu wechseln, habe dann über 30 Jahre in Lackier- und Beschichtungsbetrieben im Prinzip alle möglichen Technologien kennengelernt, von der Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Galvanik bis hin zu Emaillierung und habe mich dann vor 4 Jahren dazu entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und biete jetzt zwei Dinge an. 70% meines Geschäftes ist so die klassische Beratung, das Coaching von Lackier- und Beschichtungsbetrieben, ihre Prozesse zu verbessern. Das ist so das eine Thema. Und die anderen 30%, das ist so eine Sache mit ganz viel Herzblut. Ich habe seinerzeit an dem Berufsbild Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik mitstricken können. Und das ist genauso ein Thema, was Matthias und mich über die ganzen Jahre verbindet. Wir sind beide seit Jahrzehnten in der Ausbildung aktiv, legen Wert darauf, dass junge Leute nachkommen. Und das ist so ein Thema, was dann so die zweiten 30% ausmacht. Ja, und jetzt seit 4 Jahren selbstständig am Markt. Und ja, unsere beiden Wege haben sich dann gekreuzt, weil wir ähnliche Dinge machen, an vielen Stellen ähnlich ticken. Und jetzt spiele ich den virtuellen Ball mal rüber zu dir, Matthias.
Ja, mein Name ist Matthias Barber. Ich bin im zarten Alter von 22 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht als Pulverbeschichter, als reiner Lohnbeschichter. Und es war damals noch eine Seltenheit auf dem Markt. Und seitdem bin ich Pulverbeschichter gewesen, Multimetall, und habe mich spezialisiert auf Großteile und hochwertige Aufträge für die Deutsche Bahn oder auch Design. Elemente. Und im Jahr 2000, 16 oder 17 habe ich mich zusätzlich noch angemeldet als Berater und Coach und habe dann mein Wissen weitergegeben in der Prüferakademie. Und wie du schon gesagt hast, warst du ein Stück vor mir dran bei der Ausbildung. Ich habe dann den Rahmenlehrplan zusammen mit den Lehrern in Sindelfingen umgesetzt. Und da ging es wirklich um die harten Worte aus dem Lehrplan in verdaubare Brocken zu gestalten für die Unterrichtsstunden. Die Lehrer waren, für die war das auch neu, die kamen aus der Fahrzeuglackierung. Die wussten natürlich, wie das 1x1 geht, aber was braucht denn ihr überhaupt als Beschichter? Und das war dann ein großer Spannbreite von der Möbellackierung über die Kfz-Lackierung, über die großen Player in Stuttgart, die da irgendwelche tolle Autos bauen, bis hin zu uns Lohnbeschichtern, Beschichtungsfirmen, Inhouse-Betrieben. Und da haben wir eine sehr spannende Zeit gehabt. Seitdem bin ich ja auch im Prüfungsausschuss, ähnlich wie du. Seit 2007 Mitglied der QIB und seit 2009 habe ich den Vorsitz der Technischen Kommission inne. Das heißt, ich sehe sehr viele Prüfberichte, bin in Forschungen und in Entwicklungen drin. Wir machen Merkblätter und das sind eben mein Herzblutthema, die Ausbildung und die QIB. Das heißt, wie kann ich Qualität prüfen, sicherstellen? Und dass das funktioniert, sehe ich schon die vielen Jahre. Und alle, die sich eben nicht an die Regeln halten, die fallen früher oder später auf die Schnauze. Und genau da wollen wir Hilfestellung bringen. Auf meiner Homepage www.prüferakademie.de gibt's weitere Informationen zu Seminaren und Inhalten. Und ich denke, das wäre jetzt genug der Vorstellung und der Werbung. Mehr brauchen wir heute nicht.
Ja, ich denke, man sieht, wir haben eine ganze Menge an Erfahrungen. Das sind ganz viele Themen, die wir dann in dem Podcast und in dem Video dann zusammenfassen und diskutieren können. Da wird das Thema Ausbildung sicherlich nochmal ein ganz, ganz großes Schwerpunktthema sein. Vielleicht so eine Information, die am Anfang wichtig ist, wir sind beide sehr aktiv auf LinkedIn. Das heißt also, uns findet man eigentlich täglich dann auch immer mit irgendwelchen Beiträgen auf LinkedIn. Da bitte auch, wer Interesse hat oder noch kein Profil hat, einfach mal schauen, was wir beide dort so treiben. Dort sind halt eben auch ganz viele Informationen, die wir zur Verfügung stellen, aus dem weitreichenden Erfahrungsschatz. Der Podcast.
Da hast du ja auch schon, Entschuldigung. Bitte. Ja, da hast du ja auch schon einen Beitrag gemacht. Wie gestalte ich mein LinkedIn-Profil richtig? Wie mache ich die Zugänglichkeit? Und da gibt's natürlich auch diese Tricks. Unser Job ist es, digital zu vermarkten. Und da unterstützen wir natürlich auch alle herzlich gerne. Ja.
Also wir trainieren das jetzt. Wir wollen also diesen Videocast, diesen Podcast immer so in einem Stück aufnehmen. Alle 14 Tage gibt's eine neue Folge zu einem speziellen Thema. Und unser Beginn ist dann eigentlich immer die Einstiegsfrage, wie war denn so deine letzte Woche? Fangen wir da mal mit an, Matthias. Was war so dein Highlight der letzten Woche?
Ja, ich war beim Kunden hier in der Region, ungefähr 60 Kilometer weg. Das war ein relativ großer Betrieb. Also die Firmenstruktur war groß und die haben für ihren Eigenbedarf einen kleinen Ofen, eine Absaugwand und eine Beschichtungspistole sich beschafft und ihren Aufträge dann für den Eigenbedarf als Inhouse-Beschichter beschichtet. Sehr geringe Automatisierung, eigentlich gar keine. Die haben wirklich von Hand die Teile immer auf Haken gehängt und dann in die Kabine eingehängt. Und davor war dann eine Frau beschäftigt, die Teile, das waren Edelstahlteile, zu reinigen mit einem Silikonentferner, der wenig flüchtig war. Und die Aufgabenstellung war, hey, liebe Prüferakademie, hilf uns, wir wollen besser werden, wir haben zu viele Reklamationen. Und da war eigentlich beeindruckend die Einstiegsfrage, ja, wie lange lasst ihr denn die Teile im Ofen? Ja, 21 Minuten. Ja, und meine Rückfrage war, woher weißt du das? Ja, das ist im Internet. Und dann habe ich gesagt, ja, generell sind 21 Minuten nicht generell falsch zu bewerten, aber wir wissen halt nicht, ob es zu deinem Prüfer passt, wir wissen nicht, ob es zu deinen Werkstücken passt und schon gar nicht, ob der Ofen stimmt. genau da war hier die Krux. Gegen das Entfetten mit Lösemitteln an dieser geringen Stückzahl und auf Edelstahl, da ist jetzt nichts Nennenswertes einzuwenden, wenn der Prozess stimmt. Und somit war eigentlich die letzte große Barriere. Ich habe den Beschichter über die Schultern geschaut. Das hat alles Hand und Fuß gehabt. Das war in Ordnung. Und letztendlich war eine große Baustelle der Ofen. Und ich war geflasht. Die hatten nicht ein einziges Messgerät in ihrer Beschichtungsanlage und haben so einfach vor sich her gearbeitet mit rudimentärem Wissen aus dem Internet. Und dann, jetzt probieren wir es mal. Und dann waren sie überrascht oder ratlos, woher die Reklamationen kommen mit großflächigen Enthaftungen. Und letztendlich habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir den Ofen messen. Kein Messgerät war da, obwohl der Betrieb mit 1400 Mitarbeitern, denke ich, sicherlich irgendwo ein Thermometer hat. Und dann habe ich in meine Trickkiste gegriffen und einen Temperaturmessstreifen einfach auf die Teile geklebt. Und siehe da, es war oben 195 Grad und unten circa 160 Grad. Und dass so ein Einbrennen nicht funktioniert, ein Vernetzen, wir müssen richtig sagen, ein thermisches Vernetzen von duroplastischen Pulverlacken, jetzt bin ja auch ich gerade gehängt, ich muss immer mir das vorsagen. Und da ist der wichtigste Prozess, dass wir sagen, okay, wir müssen die Objekttemperatur erreichen und da den Vernetzungsvorgang bis zum Schluss durchziehen. Nur dann entwickelt sich die Qualität bezüglich Haftfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Elastizität. Und wenn ich hier falsch abkürze, dann habe ich ein Problem. Ja, aber Markus, was war bei dir los?
Ja, ich würde ganz gerne noch ein bisschen über dein Beispiel diskutieren, weil ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, was wir so in unserem täglichen Business erleben, ne? Und der große erste Schritt ist ja bei so einem Kunden dann schon vollzogen worden, dass also Unterstützung gefordert wird und um Hilfe gerufen wird, weil irgendein Problem da ist. Und unser Job in den Betrieben ist es dann ja eigentlich immer, das deckt sich ja bei jedem Projekt, was wir bearbeiten, das entsprechende Hintergrundwissen zu vermitteln und die handelnden Personen in den Unternehmen zu sensibilisieren, dass Lackiertechnik und Pulverbeschichtung nicht mal eben, wir bringen zum Schluss noch ein bisschen Farbe drauf ist, sondern dass es da fachliche und technische Zusammenhänge gibt, die man berücksichtigen muss. Und ich möchte das jetzt noch mal einmal vielleicht kurz erwähnen. Das ist ja eigentlich auch so ein Thema, wie wir uns kennengelernt haben und wo wir gesagt haben, Mensch, wir ergänzen uns recht gut in unserer Vorgehensweise, in den Projekten und aber auch in unserem Erfahrungsschatz. Und bei den Kunden, wo wir unterwegs sind, das deckt sich ja, das ist ja völlig vergleichbar. Und da werden wir halt eben viele Beispiele bringen, die wir so im Tagesgeschäft erleben. Und dieses fehlende Hintergrundwissen und Fachwissen von Vernetzungsreaktionen und der Notwendigkeit, mal eine Ofenkurve zu messen, das ist ein Thema, was mit Sicherheit häufiger vorkommen wird. Und dann ist es genau dann eben so die schnelle und pragmatische Lösung. Wir gucken einfach mal, wissen, dass es ein Problem gibt, um den Kunden zu sensibilisieren, sich dann vielleicht doch mal ein Messgerät zu kaufen und ein bisschen genauer hinzugucken.
Genau da ist mein Credo, das sich auch durchzieht. Ich will die Einstiegsschwelle möglichst niedrig halten, wohlwissend, dass es Profi-Equipment gibt. Und dadurch ist es aber auch mit ganz geringem Budget möglich, eine optimale Qualität zu erstellen, wenn ich die richtige Anwendung der Tools und der Geräte habe, wenn ich da die Fähigkeit dazu habe. Und dann ist da gar nichts dagegen einzuwenden, dass man mit Temperaturmessstreifen oder mit einem Infrarotthermometer hier die Ofenmessung macht. Wenn die Gegebenheiten stimmen, dann ist jedes Messgerät, das ich richtig anwende, besser wie kein Messgerät.
Absolut. Und es geht ja letztendlich dann auch immer darum, wie ich die Messwerte interpretiere und was ich daraus für Schlüsse ziehe. Jeder weiß, dass warme Luft nach oben steigt, aber den Zusammenhang herzustellen, dass bei einem großen Bauteil unten am Teil eine andere Temperatur im Ofen herrscht als oben am Bauteil, dieser Zusammenhang ist nicht bei allen Leuten, die dann in solchen Prozessen arbeiten, tatsächlich da. Und das ist letztendlich unser Job, auf solche Dinge hinzuweisen. Es ist manchmal recht einfach, ne?
Ach, das kann man so nicht sagen. Ich musste hierzu immerhin die Ofentür öffnen und habe in den Ofen reingeschaut, nach oben zu den Luftausblasblechen. Und die waren so ein Jalousiesystem mit jeweils zwei Schrauben. Und da konnte man die ohne Probleme, kann man die Luftausblasdüsen verstellen. Und dann macht man es entweder mit Try and Error oder mit einem Messgerät. Aber letztendlich ist das der Schlüssel zum Erfolg. Auch diesen Ofen kann man richtig einstellen. Es kostet etwas Zeit und Mühe. Aber mit diesen Bedingungen kann man nicht weiterarbeiten. Und ich habe da auch das Beispiel gebracht vom Käsekuchen. Ein Käsekuchen gelingt nur in einem optimalen Ofen. Weil sonst wird die Objekttemperatur nicht erreicht. Das heißt, er ist in der Mitte noch sehr teigig. Oder im anderen Fall ist die Bräunung oben nicht gleichmäßig. Das heißt, vorne an der Glasscheibe ist er dann zu hell und hinten ist er zu dunkel. Und das ist genau das Problem, dass wir schauen müssen in dem Lackierprozess. Wir brauchen eine gleichmäßige Verteilung. Deswegen hat auch der Ofen einen Ventilator und ist nicht nur ein Hähnchengrill mit Infrarot, sondern genau das sind die Gründe. Und da muss ich eben die Luft, die da drin ist, auch an die Punkte hinbekommen, wo die Hitze auch wirken muss. Denn hiermit wird ja die Wärmeübertragung realisiert. Und da können wir das Beispiel vom Käsekuchen uns merken und sagen, hey, wir müssen das Problem auch hier drin lösen. Und das ist sicherlich beim Aufwärmen von einem Fleischkäsebrötchen, das häufig gemacht wird in der Lackieranlage, da ist diese Temperaturverteilung nicht so wichtig. Aber auch dies ist hier keine Empfehlung, das zu tun, denn Lebensmittel und Lackierprozesse, das sind zwei ganz getrennte Bereiche und jeder hat so sein eigenes richtiges Anwendungsgebiet, wo er warm wird. Und deswegen lasst auch diesen Blödsinn bleiben.
Da kann ich auch noch einige Beispiele irgendwann mal bringen zum Thema Emaillieröfen. Wenn die Temperaturen höher sind und zum Hähnchengrillen reichen, ist das auch nie eine gute Idee, solche Dinge dann dort zu machen. Aber das Thema mit dem Käsekuchen, das ist nochmal ein guter LinkedIn-Post, ne? Da könntest du die nächste Zeit mal einen LinkedIn-Post zum Thema Käsekuchen-Rezeptur machen, ne? Ja. Passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was von meiner letzten Woche. Ich war in der letzten Woche in Papenburg. Dort lief eine Qualifizierungsmaßnahme, erstes Modul als Endspurt. Das heißt also Teilnehmer an der Zahl 18, die in dem Kurs sind und vorbereitet werden auf eine externe Prüfung. Das ist ein Projekt, wo halt eben Unternehmen ihre Beschäftigten in die Situation oder in die Lage versetzen können, ihren Berufsabschluss nachzuholen. Eine solche Maßnahme läuft jetzt aktuell in Papenburg. Das war jetzt das erste Modul. Und nach jedem Modul gibt es dann eine Prüfung. Und letzte Woche war halt noch einmal Wiederholung der Inhalte des ersten Moduls und Abschlussprüfung. Warum erzähle ich das? Weil das für mich so ein einschneidendes Erlebnis war, dieses Modul. Ich begleite diese Kurse jetzt schon in verschiedenen Regionen als Dozent. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass alle Teilnehmer mit Migrationshintergrund waren und die Deutschkenntnisse unterschiedlich stark waren. Das heißt also, der Einstieg im Dezember letzten Jahres war schon etwas experimentell, einfach mal zu gucken, wie man fachliche Zusammenhänge vermitteln kann, wenn die Teilnehmer nicht hundertprozentig sattelfest in der deutschen Sprache sind. Und jetzt nach der Zeit, also es waren in Summe im gesamten Zeitraum 6 Wochen, hat es mich doch sehr erfreut, dass alle Teilnehmer bestanden haben. Der eine besser, der andere schlechter. Aber es sind alle über die Hürde gekommen. Weil diese Prüfung, die dann gemacht wird, ist eine Prüfung, die auch schon mal trainiert auf eine IHK-Prüfung, die dann in 2 Jahren stattfindet. Die müssen also sowohl eine schriftliche Prüfung machen, wie es dann in der Berufsausbildung auch der Fall ist, und ein Fachgespräch führen zu einer praktischen Aufgabe. Die praktische Aufgabe war in diesem Fall jetzt der sogenannte Bresseltest, also dieser Salztest, wo halt geprüft wird, ob noch irgendwelche Restsalze auf der Oberfläche sind. Jetzt muss man dazu sagen, man kann jetzt aus dem Schulungsort Papenburg natürlich ableiten, in welcher Region die Beschichter dort eingesetzt werden. Und wir reden dann natürlich über große Objekte, die dann nicht durch eine automatische Vorbehandlungsanlage und Entfettungsanlage laufen, sondern dort wird dann in der Regel mit einer Strahlanlage mobil irgendwo an dem Objekt gearbeitet und zum Schluss wird dann mit vielleicht ein bisschen mit Seifenlauge entfettet oder mit irgendeinem Lösemittel. Und am Ende geht es darum, weil die Dinge dann natürlich dann anschließend der Salzatmosphäre auf den Meeren ausgesetzt sind, dass kein Restsalz unter der Oberfläche ist. Deswegen dieser Bressel-Test. Der ist so in der Beschichtungsbranche nicht so richtig bekannt, habe ich gemerkt. Aber ich hatte jetzt so einige Schulungen mit Korrosionsschützern. Finde den Test eigentlich recht interessant, weil dort halt eben alle möglichen Technologien erklärt werden müssen. Man geht da mit seiner Injektionsnadel drunter. Man muss erklären, was ist denn VE-Wasser? Was bedeutet vollentsalzt? Was misst man denn anschließend, wenn man das Wasser wieder rausgezogen hat und sich Salz gelöst hat? Wie hängt denn der Leitwert, den ich messe, mit dem Salzgehalt zusammen? Also ganz viel verfahrenstechnische, physikalische und chemische Grundlagen. Und das haben die Leute echt gut gemacht, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Und deswegen, für mich war das also wirklich das Zeichen, wenn jemand, der die Sprache noch nicht komplett beherrscht, eine entsprechende Motivation mitbringt, sich in einer solchen Schulungsmaßnahme Wissen anzueignen, dann ist das erfolgreich. Und das hat mir echt Spaß
toll gemacht. Ja, toll. Das heißt, deine Fähigkeit ist auch hier, solche komplexe Prozesse runterzubrechen in eine einfache Sprache und sie verständlich zu machen.
Das ist das Ziel, ja. Und ich glaube auch, dass das ganz gut gelingt. Wobei ich jetzt in diesem Kurs ganz speziell auch viele Dinge über unsere Sprache gelernt habe. Ich bringe mal so ein Beispiel. Hat sich bei mir echt auf die interne Festplatte gebrannt. Wir haben dann irgendwann mal über Aggregatzustände gesprochen, über den Begriff Aggregat. Also Aggregatzustände Physik, fest, flüssig, gasförmig, damit man so ein bisschen Prozesse erklären kann beim Lackieren. Und über dieses Wort Aggregat sind alle Teilnehmer gestolpert, weil diesen Begriff bringen die mit ganz anderen Themen in Verbindung als mit dem, was wir jetzt unter einem Aggregatzustand verstehen. Das heißt, ein Aggregat ist für die ein Kompressor zur Drucklufterzeugung, eine Pumpe, mit der ich den Lack pumpe. Das sind für die Aggregate. Das ist ja auch alles richtig und alle Teilnehmer werden nie wieder, weil wir diese Diskussion geführt haben, vergessen, dass gasförmig, flüssig und fest in Deutsch Aggregatzustände sind. Und weil wir diese Begrifflichkeit diskutiert haben, was ja beim Lackieren auch immer eine Rolle spielt, dass man über Worte und über Begriffe diskutiert, wird dieses Wort nie wieder jemand vergessen. Und ich habe immer wieder gelernt, an ganz vielen Situationen, welche Stolpersteine unsere sehr komplexe Sprache, die ganz viele Begriffe hat, die auch unterschiedliche Bedeutungen haben, welche Hürde das für jemanden macht, der ein Berufsbild lernen möchte und in eine solche Thematik einsteigt. Aber ganz klar, das ist so meine Erkenntnis jetzt nach dem ersten Modul, es geht, es funktioniert. Die Motivation bei den Teilnehmern ist extrem hoch. Ich will hier jetzt auch kein Bashing machen, bezogen auf die Motivation, die vielleicht Jugendliche in der beruflichen Erstausbildung mitbringen. Das erleben wir ja dann auch oft, wenn wir im Prüfungsausschuss unterwegs sind. Aber da saßen tatsächlich 18 Teilnehmer, die hoch motiviert waren, die Sprache lernen wollen, die für sich jetzt selbst die Erkenntnis gewonnen haben, nein, wir können das nur schaffen bis zur IHK-Prüfung, wenn wir auch zu Hause Deutsch sprechen. Weil meistens ist es ja so, dass die Kinder besser Deutsch sprechen, die Frau auch etwas besser und die Männer auf der Arbeit dann in ihren Unternehmen unterwegs sind und dann in Landessprache weiter diskutieren. Also eine hochgradig interessante und spannende Erfahrung, die mir echt Spaß gemacht hat. Und das hilft uns dann letztendlich auch wirklich Fachkräfte für die Lackbranche zu kriegen.
Ich war ja im April in Frankreich unterwegs und da geht ja das Klischee oder das Vorurteil um, dass die Franzosen eben keine Fremdsprachen können und sie wollen auch einen nicht verstehen. Wenn man ein Wort nur fast richtig ausspricht, dann verstehen die das aus Trotz nicht. Zumindest ist das das Gefühl, das viele Ausländer und so auch ich habe. Und warum sage ich das? Wichtig ist, dass beide Seiten wollen. Also der eine strengt sich an in der Aussprache und der andere strengt sich an im Verstehen wollen. Und das ist auch so ein Zeichen, das wir immer da brauchen, denn es ist ganz normal, dass wir mit Migrationshintergründen an der Anlage konfrontiert werden. Und da müssen wir ganz oft diese Fachbegriffe runterbrechen in die Sprache, die verstanden wird.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, ein spannendes toll. Thema. Also wir haben uns jetzt warm gequatscht. Wir könnten jetzt eine Stunde weitermachen. Aber ich gucke mal so ein bisschen auf den Uhrticker. Ich denke, das sollte für unsere Folge 0 genug gewesen sein. Vielleicht nochmal der Appell an alle, die jetzt diese Folge gehört haben. Abonnieren Sie den Podcast, abonnieren Sie das Video, dann kriegen Sie eine Info, wann die nächste und neue Folge erschienen ist.
Folgen Sie uns auf LinkedIn.
Genau, auf LinkedIn kriegen Sie die Information. Und Sie finden den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, eigentlich auf allen Plattformen. Und das Video bei YouTube, da haben wir auch beide unsere Kanäle. Und alle Informationen unten unter dem Video und unter dem Podcast in den entsprechenden Shownotes.
Ja, dann freuen wir uns auf eine rege Zuhörerschaft, auf einen tollen Dialog. Und wir beide sind gespannt, denke ich, was es noch Neues gibt hier bei unserem nagelneuen Podcast, der alle 14 Tage erscheint.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank. Tschüss.